Einer meiner ersten Bots, die ich mir gebaut habe, war ein Steuerberatungsbot. Ich hatte nämlich irgendwie Fragen, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, natürlich wie wahrscheinlich jeder andere auch, ja, wie kann ich was eigentlich absetzen, wie muss ich das verbuchen in meiner Software und so weiter. Und dann habe ich mir einen Custom-GPT gebaut und den habe ich mit allen Steuergesetzen Deutschlands gefüttert. Also ich habe quasi alles reingeknallt, was ich irgendwie finden konnte, was irgendwie relevant für mich erschien. Und das war erstaunlich cool. Also es hat erstaunlich geholfen, teilweise herauszufinden, wie man Belege einsortiert, was irgendwie auch Vorsteuer ist und so. So Basic-Sachen konnte er relativ gut erklären, hat aber hin und wieder halluziniert. Das lag einfach daran, dass das Kontextfenster von diesen Custom-GPTs damals mit den Modellen noch relativ klein war und dementsprechend auch gar nicht alle Daten da ausgelesen werden konnten. Mittlerweile habe ich das jetzt zu dieser Folge nochmal ausprobiert und es funktioniert deutlich besser. Und ich freue mich heute, mit Benedikt Höck zu sprechen. Benedikt ist KI-Chef bei KPMG, also bei einer der großen vier Wirtschaftsprüfungen. Und wir sprechen heute ein bisschen über State of KI im Steuergeschäft, aber vielleicht auch irgendwie in so einer großen Unternehmensberatung wie bei KPMG. Ich bin Max Mundhenke, das ist Kollegin KI. Gehen wir rein. Hallo Benedikt.
Hi Max, freue mich dabei zu sein.
Hast du auch einen Steuerbot?
Ich habe auch einen Steuerbot. Fairerweise beantwortet der mir nur ganz einfache Fragen. Ja. Und wenn wir in so einem Unternehmenskontext sind, dann hast du ja viel, viel mehr als nur Steuergesetze. Es geht auch um Steueroptimierung oder ähnliche Themen. Mhm. Aber ganz grundsätzlich habe ich eine Menge an Bots, die mich unterstützen in meinem Alltag. Und ich finde, gerade wenn du sagst, zum Alltag mal eine schnelle Frage beantworten oder ähnliches, funktioniert das super.
So, jetzt gibt's ja immer die Frage, was macht eigentlich so eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft? Und wir können hier einfach mal unsere Kollegin fragen. Vielleicht kann die uns erklären, liebe Kollegin, was macht denn eigentlich KPMG?
Na klar, ich erkläre es dir gerne. KPMG ist so eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die prüft Unternehmen auf Herz und Nieren. Na gut, eher auf Zahlen, Buchhaltung und ob alles korrekt abläuft. Sie checken, ob deine Bilanz sauber ist, beraten zu Steuerthemen und Risiken und sorgen dafür, dass alles schön transparent bleibt. Also im Prinzip sind sie die Zahlendetektive für Unternehmen. Klingt doch fast nach einer Krimiserie, oder?
Ja, klingt das nach einer Krimiserie, Benedikt?
Auf jeden Fall. Also
arbeitest du in einem Krimi?
Der Teil ist wirklich gut getroffen. Fairerweise, wir beraten natürlich auch und helfen Unternehmen erfolgreich, Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten oder ähnliches zu gestalten. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr treffende Beschreibung für den Teil, wenn es um die Prüfung geht.
Ja, seht ihr, KI kann Dinge erklären. Glaubst du denn, dass es in 10 Jahren überhaupt noch Wirtschaftsprüfer gibt oder wird KI das alles automatisieren? Weil eigentlich sind das ja alles klare Regeln, oder nicht?
Ja. Ich glaube ja, ich glaube aber, die Rolle ändert sich ein bisschen. Es gibt Elemente in der Rolle, die bleiben. Also was macht zum Beispiel ein Wirtschaftsprüfer? Der sorgt auch für Verlässlichkeit, der sorgt dafür, dass sich Unternehmen an Gesetze halten und prüft das. Die Art und Weise, wie die Prüfung aber durchgeführt wird, die ändert sich natürlich durch KI. Ich kann viel, viel mehr Schritte automatisieren. Ich kann Sachverhalte auch ganzheitlicher analysieren. Also da, wo früher zum Beispiel Stichproben gezogen worden sind, kann ich jetzt eine Vollprüfung auch durchführen, durch KI. Mhm. Und dadurch ändert sich das natürlich. Ich glaube, die Frage ist immer so ein bisschen, was ist der Mehrwert? Und wenn der Mehrwert beispielsweise in Verlässlichkeit ist, erzeuge ich sie auf eine andere Art und Weise. Die Verlässlichkeit bleibt aber natürlich am Ende des Tages. Und so sehen wir im Moment ja im Prinzip entlang aller Berufe auch eine Transformation. Und die Frage ist halt immer, was ist so der Kern des Kerns, wenn man so möchte, der bleibt.
Spannend. Was ist denn der Kern eigentlich deines Jobs? Stell dich doch mal kurz vor, was machst du denn bei KPMG eigentlich?
Ja, genau, Max. Also ich mache KI schon seit mittlerweile 15 Jahren. Mhm. Fairerweise war KI vor 15 Jahren eine fundamental andere Diskussion als heute. Was ich hier bei KPMG mache, ist, ich kümmere mich um die KI-Transformation insgesamt. Das heißt, ich kümmere mich zum Beispiel darum, sind wir mit den richtigen Themen am Markt sichtbar? Haben wir die richtigen Angebote, die auch für unsere Kunden relevant sind? Und das gibt natürlich einerseits die klassischen Themen, also dort, wo wir in eine Prüfung oder in eine Steuerberatung KI einbetten. Aber natürlich helfen wir unseren Kunden auch bei der KI-Transformation an sich. Und wir sagen immer, wir sind unser Kunde Null und lassen unsere Kunden daran profitieren, was wir eben auch gelernt haben. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht der größte Teil meiner Arbeit, kümmere ich mich darum, auch intern die Transformation voranzubringen, also unsere 160.000 Kolleginnen in der EMA-Region dabei zu unterstützen, dass sie KI erfolgreich auch in ihren eigenen Alltag integrieren können. Mhm. Und dazu braucht es Technologie, Training, Befähigung, aber auch die Möglichkeit zu experimentieren und mit einem ganz anderen Mindset an Aufgaben ranzubringen. Und das ist ein super spannendes Umfeld. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Rolle, weil natürlich sehr viel passiert jeden Tag. Und das ist so das Spektrum von dem, was ich hier tue.
Die offensichtliche Frage vielleicht zuerst, wie schult man 160.000 Leute?
Ja, wie machst du das? Du suchst natürlich einerseits gemeinsame Fundamente. Ne? Also wenn es zum Beispiel darum geht, KI zu verstehen oder zu verstehen, was kann das grundsätzlich machen, Tools zu erlernen oder Best Practices zu teilen, das sind sicherlich Dinge, die du in normalen Formaten auch für eine große Menge an Kolleginnen und Kollegen machen kannst. Mhm. Was uns aber wichtig ist, ist, dass ja der Arbeitsalltag sehr individuell ist. Also jeder hat ja irgendwie so sein Thema, die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Und deswegen haben wir ganz viele Formate von individuellen Hackathons über KI-Agenten, die dich personalisiert schulen, bis hin aber auch zu wirklich Kolleginnen und Kollegen, die als Multiplikatoren quasi Brückenbauer für dich sind, um in der Breite möglichst alle zu erreichen. Weil was uns ein Anliegen ist, ist allen die Möglichkeit auch zu geben, Teil dieser Reise zu sein. Weil wir alle lernen im Moment, tagtäglich. Und wir wollen natürlich allen die Möglichkeit geben, das auch bestmöglich zu tun. Und wir haben sehr, sehr viele verschiedene Jobprofile und alle sollen eben Teil davon sein.
Spannend. Du hattest jetzt auch Experimentierfreudigkeit angesprochen. Ne? Ganz klar, das sehe ich auch immer wieder im Alltag. KI lernt man auch, indem man ausprobiert, indem man scheitert, indem man irgendwie verschiedene Modelle testet. Jetzt ist das ja in der Wirtschaftsprüfung so eine Sache mit dem Experimentieren. Natürlich hat man auf der einen Seite diese krasse Verlässlichkeit. Ja, also es muss 100% stimmen. Es gibt diesen Absolutheitsanspruch im Grunde an das Ergebnis. Und KI ist ja nun nicht so zuverlässig. Es gibt so ein paar Negativbeispiele. Ich weiß nicht, ob du mit dem Fall in Australien bekannt bist. Ich glaube, die Kollegen von Deloitte hatten da eine entsprechende Studie mit KI erstellt oder zumindest KI als Hilfe genommen. Und das führte dazu, dass dann teilweise auch Quellen verlinkt wurden, die so gar nicht existiert haben. Und dann kam irgendwie raus, ups, ihr habt hier offenbar ein paar Halluzinationen drin gelassen, die KI reingebastelt hat. Und das führte dann auch zu Klagen bzw. Zurückzahlungen der Gelder, die an die Kollegen dann bezahlt wurden für diese Studien. Wie geht ihr sicher, dass euch das nicht passiert? Denn das ist ja eigentlich der Super-GAU, oder nicht?
Total. Ich meine, der Fall hat natürlich deswegen auch Wellen geschlagen, weil das einer der ersten Fälle ist, wo mit KI was schiefgegangen ist. Das hat natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, als wenn jetzt rein in menschlicher Arbeit was schief geht. Ich finde erstmal wichtig, die richtige Erwartungshaltung ans KI zu haben. Es gibt Leute, die setzen KI mit einem Excel gleich, wo ich eine Formel reingebe und da kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Ja. Das ist ein sehr schlechtes Bildnis, wenn man so möchte. Ja. Besseres Bildnis wäre sowas wie die neue Kollegin oder der Kollege, die ins Unternehmen kommt, die viel Motivation und Fähigkeiten mitbringen. Aber Max, du würdest ja auch jetzt nicht sagen, neue Kollegin, ersten Tag macht jetzt hier die ganze Podcast-Produktion alleine.
Ich arbeite drauf
hin. Auch da würdest du ja Qualitätssicherungsmaßnahmen oder ähnliches ergreifen. Ich glaube, das ist eben genau das Richtige, dass du halt sagst, in welchem Umfang kann ich KI nutzen und wie kann ich einen Rahmen auch schaffen, dass ich eine Qualitätssicherung hinbekomme. Und was wir eben machen, ist einerseits sehr bewusst überlegen, wo nutzen wir KI? Geht es jetzt gerade darum, experimentell mal das Produkt der Zukunft zu entwerfen, wo es gar nicht um 100% Genauigkeit geht, sondern erstmal darum zu verstehen, was kann KI überhaupt leisten? Oder sind wir in einem Szenario, wo wir eine KI dann in ein produktives Projekt einbetten, wo wir am Ende eine hundertprozentige Verlässlichkeit auch brauchen? Ja. Und das ist natürlich ein anderer Umgang damit. Ich glaube, was wichtig ist, und das trifft jetzt nicht nur auf uns zu, sondern auf alle Unternehmen, wenn KI integriert wird in Prozesse, in Arbeitsergebnisse, dann kann KI viel leisten. Ich muss mir aber immer überlegen, was sind auch die Limitationen? Du hast Halluzinationen angesprochen. Wann treten die in der Regel auf, wenn KI keine echten Antworten findet? Also weder im Modell noch in sonstigen Datenquellen die richtige Antwort hat. Wenn ich aber weiß, dass das passieren wird, weil gar keine richtigen Informationen da sind, dann kann ich mir ja vorab schon überlegen, wo kann KI vielleicht Vorarbeit leisten und wo muss ich als Mensch dann aber auch die Ergebnisse überprüfen. So, und so kann ich halt ein Bestes aus beiden Welten schaffen. Und genau darum geht's ja am Ende, Mensch und KI Hand in Hand.
Perfekt.
Was du grad in einem Experimentierszenario, da will ich ja das Maximum pushen. Also auch wir testen alles Mögliche, was rauskommt. Mhm. Wir lassen aber nicht alles Mögliche auf unsere echten Systeme, Daten oder Projekte los. Ich glaube, das ist ganz klar.
Ja, sehr gut. Erstmal intern testen, bevor man es dann ausrollt und so. Du, was du angesprochen hast, ist die Probabilistik, ja, die sogenannte, also dass KI keine reproduzierbaren Ergebnisse liefert. Und ich mache das gerne in meinen Workshops auch, dass ich dann am Anfang sage, gerade wenn es so Anfänger-Workshops sind, dass ich sage, schreibt mal alle einfach Hallo. Und dann werde ich mal ein bisschen blöd angeguckt, warum sollten wir einer KI Hallo sagen? Aber was sich herausstellt, ist, dass wenn du fünf Leute im Raum hast, dass du unter Umständen fünf verschiedene Antworten auf Hallo bekommst, obwohl alle das Gleiche geschrieben haben. Und damit mache ich immer deutlich, hey, das, was ihr hier eingebt, das ist nicht reproduzierbar, also das Ergebnis. Und das ist eben diese Wahrscheinlichkeitsrechnung, an der KI die Antworten berechnet, und die sind nicht zuverlässig. Also deshalb kann man KI eben nicht, wie du richtig sagst, als Excel-Tabelle missverstehen und versuchen, Prompts auch so weiterzugeben, dass man sagt, hey, ich hatte das und das raus. Vielleicht nutzt du den Prompt einfach auch, um genau das gleiche Ergebnis herauszubekommen, weil das ist statistisch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das möglich ist. Genau. Wie schult ihr denn, also ganz konkret, gibt es bei euch so dieses typische mehrstufige Trainingsprogramm, wo man sagt, okay, das sind hier in Stufe 1 sind erstmal die rechtlichen Grundlagen, die muss jeder lernen. Das ist sowas, was ich viel beobachte gerade. In Stufe 2 sind dann die vielleicht so eigene Chatbots, Custom GPTs, wie auch immer bauen, also je nachdem, was für ein System ihr dann auch intern verwendet. Und Stufe 3 sind dann so die Enabler, die dann im Grunde auch neue Use Cases ausprobieren. Das ist das, was ich viel erlebe. Ist das bei euch ähnlich oder kannst du mal was zu diesem Schulungskonzept sagen?
Ja, also Elemente davon haben wir natürlich auch. Wir haben im Prinzip eine gemeinsame Basis, wo es nicht nur um rechtliche Grundlagen geht, aber unter anderem auch. Also du hast ja zum Beispiel aus dem EU AI Act heraus so eine AI Literacy Anforderung, die relevant ist. Uns geht es aber direkt im ersten Training darum, Chancen zu verstehen und Limitationen zu kennen. Also zum Beispiel, wann halluziniert eine KI? Oder wenn ich jetzt sage, ich möchte regelmäßig eine IBAN von einer Bank validieren, dann ist auch ein LLM jetzt nicht zwangsläufig der beste Weg, das zu tun. Da gibt es auch andere Wege. Ne?
Ja.
So, das heißt, das ist uns wichtig, um erstmal so ein Fundament zu schaffen, dass es alle verstehen. Und danach geht es uns aber ganz massiv darum, sichere Anwendungen zu schulen. Also über wirklich viele Praxisbeispiele zu zeigen, wie kann ich mich auf einen Termin vorbereiten mit KI? Wie kann ich das nutzen, wenn ich ein Angebot auch erstelle? Wie kann ich meinem Kunden helfen, besser Potenziale in den Prozessen zu finden? Wie kann ich meinem Kunden helfen, besser Risiken zu identifizieren und zu mitigieren und so weiter? Und das sind dann eben die ganz praxisnahen Themen, die wir schulen. Und was ich dabei nochmal ganz wichtig finde, ist auch den Einsatz von KI in der Breite zu verstehen. Also oft wird KI gleichgesetzt mit Automatisierung. Ja, KI kann Dinge effizienter machen, aber das alleine ist es gar nicht. Ne? Ich hatte vorhin gesagt, früher haben wir zum Beispiel Stichproben gezogen. Das müssen wir in der KI-Zeit vielleicht gar nicht mehr machen. Oder wenn du beispielsweise sagst, du bist jetzt hier in einem Projekt unterwegs, da willst du für einen Kunden Risiken optimieren, kannst du KI vielleicht gleichzeitig auch nutzen, um Optimierungspotenziale mitzufinden und schaffst darüber einen Mehrwert, der nicht möglich war, einfach aufgrund von Kapazität in der Vergangenheit.
Ja.
Und genau diesen Horizont zu weiten und zu verstehen, was ist es denn eigentlich insgesamt? Was kann es leisten? Was kann es nicht leisten und was ist meine Rolle auch als Mensch an der Stelle? Das sind uns Dinge, die total wichtig sind. Und damit gehen wir dann los. Und im Prinzip stell dir das so vor, das funktioniert wie so eine Baumstruktur. Alle starten mit gemeinsamen Fundamenten. Und je weiter du gehst, desto mehr fächert sich das auf in das, was für dich relevant ist. Also fachlich relevant ist, tooltechnisch relevant ist, aber wirklich relevant, um es in deinen eigenen Arbeitsalltag zu integrieren. Und das Ganze viel mit Gamification versehen, teilweise versehen einfach auch mit Badges oder Ähnlichem, die du dir verdienen kannst, damit du die Möglichkeit hast, da wirklich weiterzulernen.
Und
weil
dann,
ich finde, das ist wichtig, ein Thema, was ja manchen Menschen auch Sorgen bereitet. Das hat große Chancen und kann auch Spaß machen.
Oh ja, schönes Bild mit dem Baum, weil am Ende dann die Früchte geerntet werden. Aber eben erst am Ende und es dadurch auch ein bisschen Geduld braucht. Das klingt jetzt nach ziemlich viel Umfang. Jetzt muss ich mal fragen, so für die Chefs und Chefinnen, die hier zuhören, aber vielleicht auch für die Angestellten, wie bringt man das in so einen Berateralltag unter? Ich meine, ich weiß ja aus Erfahrung, was für ein Workload man dann teilweise hat. Stellt ihr da Leute dann einmal die Woche für einen Tag frei, dass die irgendwie KI lernen? Machen die das neben der Arbeit noch, neben der Belastung, oder wie gestaltet ihr das?
Ja, also erstmal, wenn man jetzt aus so einer Sicht Controller in Anführungsstrichen da drauf schaut, hat KI-Training einen sehr, sehr schnellen ROI. Warum? Weil die Dinge, die du quasi lernst.
Also ein Return on Invest, ne? Also für alle.
Kannst du quasi ja sofort anwenden.
Ja.
Und manchmal, das kennst du bestimmt auch aus deinem Alltag, wenn du jetzt sagst, ich habe hier einen Kniff gelernt, das hat mich 10 Minuten gedauert und ich wende das jetzt an und dann habe ich die 10 Minuten schon wieder gespart und vielleicht sogar noch ein Value obendrauf gesetzt.
Ja.
Also das lohnt sich total, auch in AI-Learning reinzugehen. Mhm. Wie machen wir das? Wir glauben nicht, dass das davon lebt, dass du jetzt sagst, du sperrst die Leute eine Woche ein, dann lernen die eine Woche und danach sind die KI-Experten.
Ja.
Es ist natürlich gut, wenn du mal ein bisschen Zeit nimmst und ein bisschen einen Schritt zurückgehst von deinem Projekt. Aber wir glauben eher, dass das auch von kontinuierlichem Lernen wirklich lebt. Das heißt, was wir zum Beispiel machen, ist sehr regelmäßig bei uns in Deutschland, ist das mindestens alle 2 Wochen neue Learning Nuggets rauszugeben zu neuen Entwicklungen, neuen Best Practices, die Leute nutzen können. Mhm. Und wir haben ganz, ganz viele Dinge, die im Vorbeigehen helfen. Also ich gebe dir jetzt mal ein simples Beispiel. Wir lassen KI-Kampagnen auf unseren Kaffeemaschinen und Fahrstühlen laufen. Das heißt, wenn du bei uns in einen Fahrstuhl steigst, Max, dann siehst du sofort, you can progress with AI. Und dann weißt du sofort, aha, ich klicke mal hier auf das AI-Enablement-Portal und hole mir mal die neuesten Learnings. Also wir glauben eher, dass es die kontinuierliche Sicht ist und gar nicht so sehr die reine Zeit. Und was wir halt versuchen, ist, dass Leute, die in dem Thema arbeiten, auch ihre Lerneffekte teilen. Das kennst du bestimmt auch selber. Es ist immer viel, viel leichter, von jemandem zu lernen, der den gleichen Alltag hat wie du, als jemand, der da überhaupt gar nicht drin ist und dann versucht, über 3 Ecken dir irgendwie eine Brücke zu bauen. Was wir schon auch sehen ist, natürlich muss ich das selber ausprobieren. Also es hilft jetzt nichts, wenn ich dir was theoretisch erkläre und du das selber nie testest, sondern du musst natürlich mitmachen. Ich glaube, der wichtige Teil ist, wenn du dir dann selber dein Agententeam bauen kannst, das kann bei uns jeder, also jeder, der möchte, kann sich ein Team an eigenen Agenten bauen, dann habe ich halt eine unmittelbare Hilfestellung auch für das, was ich tue.
Ja.
Und über diesen Effekt versuchen wir halt das Lernen dann auch zu intensivieren.
Das ist eine schöne Sache mit dem individualisierten Bauen, denn am Ende, das ist so die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, kommt der Mehrwert durch KI vor allem darin, dass man jedem Angestellten die Möglichkeit gibt, KI so einzusetzen, wie es eben am besten in den eigenen Arbeit als Alltag und Rhythmus passt. Ja? Also die Zeiten von großen Prompt-Bibliotheken oder 3, 4 vorgegebenen Use-Cases, die man auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, jetzt sei mal 20% effizienter, die sind vorbei. Gott sei Dank, muss man sagen. Also ich glaube, wir bewegen uns gerade in diesem ganzen Transformationsprozess schon eher zu so einer Vertrauenskultur in Unternehmen, dass man sagt, hey, du hast jetzt die Möglichkeit, hier Agents zu bauen. Die sind für dich im Grunde ja verfügbar. Du kannst die möglicherweise auch im Team teilen, was ich immer eine ganz tolle Sache finde. Viele Tools bieten das ja an, das bricht dann Silos auf und man kann durchaus auch miteinander von anderen lernen, ja, dass man da eher in diese Richtung geht. Wie siehst du denn diese KI-Transformation auch jetzt im Unternehmen? Du sagst, du bist seit 15 Jahren irgendwie schon im Thema. Wo befinden wir uns da gerade und wo geht es da jetzt noch hin?
Ja, also erstmal das, was du beschrieben hast, das sehe ich auch absolut. Prompt-Bibliotheken können noch hilfreich sein, aber es ist sehr schwer operativ nutzbar, weil dann scrollst du dich da durch endlose Listen oder auch schön aufbereitete Tools, wo du Prompts findest. Was wir bei uns beispielsweise haben, ist so eine Art Agentic Marketplace. Also da bekommst du dann Agenten für verschiedene Themen und kannst dir einfach deinen Agenten klicken, der dich zum Beispiel beim Podcasten unterstützt. Und der ist qualitätsgesichert dann durch diejenigen, die den gepublished haben. Und dann kannst du direkt losarbeiten hinten raus. Ja, das ist eine ganz andere Art der Nutzung, als wenn du dann mühsam erstmal einen Prompt suchst, der vielleicht einen kleinen Teil löst und dann musst du damit weitermachen. Wir machen es auch viel, dass wir sagen, wir können im Team Agenten teilen. Also ein schönes Szenario ist, stell dir vor, du hast eine neue Aufgabe. Das Team setzt sich erstmal zusammen und überlegt, was sind die Dinge, die wir Menschen gut können, was sind die Dinge, die KI gut kann, legen sich ein Set an Agenten an und auf einmal habe ich ein hybrides Team, was Hand in Hand arbeitet. Also das sind so Szenarien, wo ich sagen würde, auch von dem, was ich bei Kunden kenne, da gibt's einige Unternehmen, die mittlerweile so sind. In der Breite gibt's viele, die auch in den Schritten davor noch hängen, aber es ist jetzt durchaus nicht untypisch, solche Szenarien zu finden. Was bedeutet Transformation für mich, um das vielleicht mal aufzugreifen? Also, das kennst du genauso gut wie ich. Wir als Menschen neigen immer aus der Welt zu denken, die wir kennen.
Ja.
Das heißt, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist in einem Projekt und sollst meinetwegen einen Accounting-Rechnungserfassungsprozess durch KI unterstützen, dann neigen wir als Menschen dazu, ja erstmal zu überlegen, wie sieht mein Prozess heute aus und wo kann ich KI rein embedden, um so ein bisschen Produktivität oder auch Qualitätsverbesserung rauszuholen.
Ja.
Und das ist ein total valider Ansatz, um erstmal zu lernen. Und dann kommen immer so Use Cases, die zum Beispiel sagen, okay, Wir lesen jetzt Rechnungen automatisiert aus, beispielsweise. Und das ist ein guter Startpunkt. Wir stellen allerdings relativ schnell fest, so richtig transformativ wird das dann nicht, ne? Weil dann bin ich immer noch in einem Prozess, der eigentlich für Menschen gemacht ist, ja, wo ich Schritt für Schritt modelliert habe, wie Menschen durch diesen Prozess laufen. Ja. Wenn ich jetzt wirklich transformativ denken möchte, dann denke ich eigentlich eher andersrum und überlege mir, was ist das Ergebnis, was ich erzielen möchte und wie kombiniere ich jetzt die Fähigkeiten, die mir Menschen, KI und auch sonstige Technologien bestmöglich neu, um Ergebnis zu schaffen. Und dann wird's richtig interessant, weil dann stelle ich fest, dass sich auch die Prozess- und Governance-Welten, die wir über die letzten Jahre aufgebaut haben, teilweise doch deutlich verändere. Mhm. Und ich gar nicht mehr in Schritt-für-Schritt-Prozessen denke, sondern eher in Capabilities, die Mensch und KI gemeinsam bereitstellen und wo ich das Beste aus beiden Welten holen möchte. Und das ist jetzt natürlich so einfach gesagt, Max. In der Praxis ist das natürlich ein bisschen komplizierter.
Ja, okay. Ja.
Aber das Zusammenbringen, das ist eigentlich wichtig. Und jetzt kommen wir noch mal zu dem Punkt Experimentieren. Mhm. Wenn ich mir gedanklich nicht den Raum lasse, auch mal neu zu denken, dann lande ich immer in dieser Welt, wo ich nur aus dem Heute heraus denke. Und dann lande ich nicht in der echten Transformation. Das heißt, ich brauche wirklich auch den Freiraum, in Anführungsstrichen, mal neu denken zu können und das bestmöglich zu kombinieren.
Jo. Kann ich, glaube ich, alles so unterschreiben. Ich meine, es ist No-Brainer. Man kann sich nichts vorstellen, was man irgendwie nicht kennt oder was man irgendwie noch nie irgendwo gesehen hat. Deshalb ist die ganze KI-Entwicklung, finde ich, auch gerade extrem spannend. Auf der anderen Seite sorgt das natürlich auch für Furcht. Und zwar nicht nur in der Belegschaft. Ja, also wir kennen das ja, dass es immer wieder auch mal Statistiken gibt, die sagen, hey, gerade für Berufseinsteigende ist es gerade echt extrem schwierig, weil viele Unternehmen sagen, so einfache Rechercheaufgaben oder Automatisierung, die kriegen wir eigentlich ganz gut mit KI hin. Und ich mache mir die Überlegung, was passiert denn eigentlich, wenn die Junior-Ebenen alle wegfallen, wenn dann in Zukunft tatsächlich auch niemand mehr das Handwerkszeug gelernt hat und auch niemand die KI im Grunde überprüfen kann, beziehungsweise vielleicht sogar verbessern kann. Wie siehst du das? Ich weiß das nicht, wie es um die offenen Stellen bei KPMG aussieht, aber stellt ihr nach wie vor Juniors ein?
Ja, okay. Also wir stellen nach wie vor Juniors ein und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass wir das in Zukunft machen. Mhm. Und jetzt einfach mal eine persönliche Sicht darauf. Ich halte nicht so viel von dieser pauschalen Aussage zu sagen, man braucht keine Juniors mehr. Mhm. Ich glaube nämlich auch, dass das gar nicht so sehr viel mit Berufserfahrung zu tun hat, sondern es eher darum geht, bin ich methodisch dazu in der Lage, aus der Arbeitswelt von morgen etwas Gutes zu machen? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Nehmen wir so Themen wie Softwareentwicklung. Wenn du da 30 Jahre zurückgehst, wie wurde Softwareentwicklung gemacht? Maschinennamen mit Nullen und Einsen.
Ja.
Dann über die Zeit kam immer mehr Abstraktion hinzu und heute programmierst du auf Deutsch, wenn du möchtest, mit deinem KI-Tool.
Ja.
Und trotzdem musst du ja sagen, wir haben heute deutlich leistungsfähigere Software, die ist auch irgendwie qualitätsgesichert, zwar nicht auf dieser Ebene Nullen und Einsen, aber trotzdem teste ich die Software. Das heißt, ich habe ja einen anderen Weg gefunden, Qualität zu sichern als vor 30 Jahren, ja, wo ich das vielleicht händisch durchgegangen bin. Und wenn du jetzt einfach mal diese Analogie nimmst der Softwareentwicklung, dann glaube ich, dass das Problem in dieser ganzen Junior-Diskussion immer ist, dass wenn wir davon ausgehen, dass wir die Juniors genauso anlernen müssen wie heute, dann wird das natürlich irgendwann schwierig, wenn KI immer mehr diese Tätigkeiten unterstützt. Weil dann wäre das ja so eine Art synthetisches Lernen, wo ich dann trotzdem nochmal die Juniors die ganz einfachen Dinge machen lasse, dass sie es erlernen können. Mhm. Ich glaube aber auch, wenn wir jetzt zurückgehen zu unserem Transformationsgedanken, es wird andere Wege geben, Qualitätssicherung durchzuführen. Es wird andere Methoden geben, um Arbeitsergebnisse zu erzeugen, als wir das heute haben. Und deswegen finde ich es eigentlich nur das einzig Wichtige zu sagen, wir alle lernen kontinuierlich weiter. Und in einer Welt, und das betrifft jetzt ja gar nicht nur KI, sondern auch wenn du dir soziodemografische Faktoren anguckst, Geopolitik und so weiter, wir leben nun mal in einer Welt, wo sehr viel Veränderung passiert. Mhm, ich glaube, solange wir als Menschen aber bereit sind zu lernen und zu gucken, wie können wir das in unseren Alltag bringen, wie entwickelt sich das weiter, ist es wichtig, Teil dieser Reise zu sein und dann finden wir unseren Platz da drin. Und das, finde ich, ist immer ein sehr ermutigender Gedanke, wo wir ja auch alle mit den gleichen Voraussetzungen starten. Nämlich wir alle haben dann angefangen, generative KI zu erlernen oder jetzt gerade lernen wir, wie orchestriere ich Agenten wirklich richtig in meinem Team. Und dann hole ich aber was Gutes raus. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass wir auch morgen Juniors brauchen und auch einstellen werden.
Ja.
Und die eine Menge neuer Aspekte auch mit dazu bringen. Ne? Weil auch das darfst du ja nicht außen vor lassen.
Klar.
Stell dir vor, jemand, der im kompletten Studium mit KI gearbeitet hat, der bringt ein ganz natürliches Selbstverständnis mit. Ich kann dir eine persönliche Anekdote geben. Ich habe einen 6-jährigen Sohn, ja. Der stellt mir mal Fragen. Ich hatte dann eine Antwort nicht. Und dann habe ich ihm mal gezeigt, hey, wir können auch einfach die KI fragen. Und seitdem hat der verstanden, oh, es gibt da auch eine KI, aber für den ist das jetzt gar nicht so, da ist die Maschine und da antwortet zum Beispiel sein Vater, sondern es ist viel natürlicher. Und ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch, Max, klar, wenn du heute mit Schülern oder Studierenden sprichst, die sagen dir dann so Sachen wie, ja, ich habe mich da jetzt 3 Stunden mit der KI drüber unterhalten und wir sind der Meinung, ja, dass das die richtige Antwort ist. Für die ist das ganz natürlich. Ja. Also, und deswegen finde ich auch viel, was jetzt so mal in Artikeln diskutiert wird, wir brauchen keine Juniors mehr oder nicht. Wenn ich jetzt Junior wäre, ich würde nicht davon beunruhigen lassen, sondern ich würde kontinuierlich weiterlernen. Und über dieses methodische Verständnis habe ich ein Asset und ein USP, der für Unternehmen total interessant ist.
Für mich war das so ein bisschen der persönliche Google-Moment damals, als ich irgendwie 8 oder 9 war, dass ich dann auch erfahren habe, oh Moment, da gibt es das Internet und da kann man Dinge googeln. Dann gab es die Wikipedia, bis heute ein riesengroßer Fan von der Wikipedia und lese täglich tatsächlich Artikel. Also ja, es gibt eben diese Vorteile, die das Internet im Grunde auch schon hatte, die jetzt aber natürlich noch deutlich menschlicher wirken. Und was du sagst, klar, die Arbeit von Juniors wird sich auch verändern. Frage ich mich immer, wer soll denen das beibringen? Wenn ich so an vorherige Arbeitgeber denke, waren die Chefs da in der Regel nicht diejenigen, die großartig technologische Innovationen getrieben haben, mit einzelnen Ausnahmen, klar. Aber eigentlich finde ich das eine spannende gesellschaftliche Beobachtung, dass man sagt, wir leben eigentlich in der ersten Generation, in der Ältere von Jüngeren lernen, ja. Eigentlich war es in der Menschheitsgeschichte immer so, dass Ältere ihre Erfahrungen weitergegeben haben und Jüngeren etwas beigebracht haben. Heute ist es so, dass wir die Drucker und Rechner unserer Eltern irgendwie reparieren und denen erklären, wie das Internet funktioniert. Und da finde ich, ist so ein bisschen schwierig, den Juniors das beizubringen. Aber ganz klar, du sagst, die Arbeit verändert sich. Und da nehme ich auch gerne das Beispiel irgendwie aus dem Buchdruck. Ja, wenn du überlegst, dass so damals Bücher halt gesetzt wurden, also wirklich mit Metallplatten, die im Grunde bestrichen wurden, gepresst wurden, einzelne Seiten damit aufwendig gemacht wurden, dass das Ganze später dann automatisiert oder digitalisiert wurde. Auch hat niemand behauptet, wir müssen jetzt irgendwie neue Lehrlinge hier noch an den alten Buchdruckmaschinen ausbilden. Nein, das hat sich natürlich auch geändert. Ja, und so ändern sich Arbeitsanforderungen. Und ich denke, das funktioniert auch mit KI.
Ja, was ich ganz schön finde an dem Punkt, den du gerade gesagt hast, also es ist eigentlich egal, wie alt oder jung du bist, wo du herkommst, was du davor gelernt hast. Mhm. Wir haben alle die gleiche Chance, weil die KI gibt dir auf einmal Fähigkeiten, die du selbst als Mensch nicht hast. Also ja, ich muss zum Beispiel auch sagen, wir machen ja sehr viele Studien und Statistiken. Mhm. Ne? Und so was du gesagt hast, dass jetzt die Jungen den Alten in Anführungsstrichen die Welt erklären, auch das kannst du so pauschal tatsächlich nicht unterschreiben. Ja. Es gibt beide Szenarien, wenn du so möchtest. Mhm. Was ich immer gerne als Anekdote sage, ist, KI verleiht dir Superkräfte. Du kannst als einzelne Person auf einmal alles machen, was du möchtest, in Anführungsstrichen, wenn du ein guter Orchestrator bist von dem. Ne? Das heißt, diese Fähigkeit, wie orchestriere ich Arbeit, wie verstehe ich, was als Mensch mein Asset ist in einer hybriden Organisation, wenn man so möchte. Ich glaube, das ist eine ganz neue Fähigkeit, die auch so keiner hatte in der Vergangenheit. Und deswegen ist es ein gemeinsames Lernen, was eben uns allen die gleiche Chance hinten raus auch bietet. Also das finde ich immer ganz wichtig.
Ja. Ich sage auch mal, es ist eine Demokratisierung von Technologie. Also im Grunde ist es schon verrückt, dass wir hier eine Technologie zur Verfügung gestellt bekommen, die eigentlich erstmal allen relativ gut zur Verfügung gestellt wird. Du brauchst Internet, du brauchst halt für so einen Premium-Account irgendwie 20, 30 Dollar im Monat. Das sind so Hürden natürlich, aber insgesamt muss man sagen, dass es halt eine extrem mächtige Technologie ist und auch in der Geschichte eigentlich solche Technologien eher anderen Bevölkerungsgruppen vorbehalten wurden und nicht, sag ich mal, ein 6-jähriger Sohn jetzt mal eben irgendwie mit ChatGPT oder was auch immer sprechen kann, ja. Das führt natürlich dann auf der Gegenseite auch wieder zu Komplikationen und Problemen, aber auf der anderen Seite ist es erstmal positiv betrachtet eine schöne Demokratisierung von einer sehr, sehr mächtigen Technologie. Ja, wo wir natürlich dann verantwortlich mit umgehen müssen. Und ich hatte das Thema Angst schon angesprochen. Ich würde jetzt zum Ende hin gern auch nochmal so ein bisschen auf die gesellschaftliche oder wirtschaftliche Lage gucken. Es gab im letzten Monat einen Blogpost, der von Anthropic, meine ich, veröffentlicht wurde oder im Rahmen von Anthropic. Und da ging es darum, dass KI jetzt imstande wäre, die COBOL-Computersprache wiederzugeben beziehungsweise zu fixen. Und COBOL steht für Common Business Orientated Language. Das ist eine uralte, sehr komplizierte offenbar Computersprache, die, also eine Programmiersprache, die damals eingeführt wurde und die bis heute eigentlich in vielen Kassensystemen läuft, in allem, was irgendwie so mit Rechnungswesen zu tun hat. Und die ist, sage ich mal, mehr oder weniger das Geschäftsmodell von IBM. IBM beschäftigt eine ganze Menge Berater und Beraterinnen, die sich eigentlich wirklich damit befassen, diese Programmiersprache zu updaten. Und das ist sehr aufwendig und sehr, sehr teuer. Und jetzt, wo KI imstande ist, diese Programmiersprache vermeintlich selbst zu fixen, hat dieser eine Blogpost dazu ausgereicht, Milliardenwerte an der Börse zu vernichten. IBM ist zwischenzeitlich irgendwie um 13% im Börsenwert gesunken. Was macht man da als Wirtschaftsprüfer beziehungsweise vielleicht aus Unternehmensberaterperspektive, wenn es so volatil ist, dass diese Angst, die nicht nur irgendwie im beruflichen Bereich besteht, sondern auch komplett im Finanzmarkt, ja, dass man spricht davon AI Scare Trade, ja, man hat irgendwie Angst davor, dass irgendwie ein KI-Gerücht in die Welt gesetzt wurde und damit ganze Businessmodelle zerstört werden. Was rät man da seinen Kunden noch?
Ja, also erstmal, COBOL läuft auf wirklich sehr, sehr vielen Elementen, die Teil auch unseres täglichen Alltags sind. Mhm. Ein anderes Beispiel sind Kernbankensysteme. Es gibt super viele Kernbankensysteme, die noch in COBOL entwickelt sind. Und jetzt hast du gleichzeitig die Herausforderung, es gibt keine COBOL-Entwickler mehr, die nachwachsen. Das ist ja sehr maschinennahe Programmierung im Vergleich zu dem, wie wir heute Software entwickeln. Ja. Und deswegen ist das tatsächlich ein Thema. So, und so wie du beschrieben hast, für IBM sicherlich auch ein gutes Geschäftsmodell. Ja. Was lässt sich sagen, wie damit umzugehen ist? Also ich glaube, jedes Unternehmen sollte sich ganz substanziell damit beschäftigen, wo betrifft mich KI in meiner Wertschöpfungskette. Wir haben vorhin darüber gesprochen, ich kann Prozesse teilweise automatisieren, ich kann aber auch Vertriebsprozesse viel personalisierter machen durch KI beispielsweise und einen echten Mehrwert schaffen. Aber wo verändern sich die Dinge auch vielleicht substanzieller? Also wo trifft es dann wirklich auch mein Geschäftsmodell? Ich gebe dir mal so ein simples Beispiel. Stell dir mal vor, du bist eine Bank und wir alle sind in dem Ort, wo wir geboren sind, mit gewissen Banken aufgewachsen, die wir kennen. Ja. Die teilweise auch einen echten USP darin haben, dass sie sagen, ich habe hier eine Filiale vor Ort oder ich habe eine Marke, die über Generationen bekannt ist. Mhm. Jetzt stell dir nur mal was vor und wir wissen nicht, ob das so kommt, aber stell dir einfach mal vor, du als Max hättest jetzt deinen persönlichen Investmentagenten, der all deine Finanzentscheidungen für dich trifft. Mhm. Würde der da jetzt vor Ort in die Filiale gehen, um für dich Geld zu investieren oder einen Kredit zu beantragen? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Vielleicht würde der nicht mal auf die Webseite gehen oder vielleicht würde der sich auch nicht von der Brand beeinflussen lassen, die es gibt. Ja. Und wenn du anfängst, solche Szenarien durchzuspielen, dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen, was passiert durch KI mit meinem Geschäftsmodell? Und dann stellst du vielleicht fest, dass manche Dinge echte USPs sind und andere Dinge, die USPs waren in einer Welt ohne KI, vielleicht nicht einfach so übertragbar sind in die Zukunft. Ja. Und ich finde, das ist eben sehr, sehr wichtig. Und gerade wenn du jetzt sagst, du bist im Vorstand von einem Unternehmen, zu überlegen, gut, was bedeutet es geschäftsmodelltechnisch, was bedeutet es für die Wertschöpfung und was muss ich in der Ebene darunter tun, um die richtigen Technologien zu haben, es sicher zu nutzen und am Ende meine Organisation auch zu befähigen, genau in dieser Arbeitswelt von morgen erfolgreich zu arbeiten. Ja. Und was ich immer wieder sehe, ist, dass sich viele Unternehmen mit einzelnen Elementen davon beschäftigen. Und natürlich ist die Geschäftsmodelldiskussion nicht einfach, weil das auch viel mit Hypothesen zu tun hat und zu überlegen, was sind die großen Entwicklungen. Aber die darf halt nicht vergessen werden, weil sonst kann es dir eben passieren, dass morgen eine KI-Entwicklung kommt, die einfach einen Teil von deinem Geschäftsmodell vielleicht übernimmt, in Anführungsstrichen. Ja. Und das möchtest du nicht. Und deswegen kann ich immer nur den Tipp auch mitgeben, sich möglichst strukturiert und auch ein bisschen gesamtheitlicher mit dem Thema KI zu beschäftigen. Also auch, wo wollen wir eigentlich hin in dieser Welt mit Geschäftsmodellen, Wertschöpfung und daraus erst abzuleiten, was dann getan wird. Das kennst du wahrscheinlich selbst. Ja. Manche laufen immer sofort los und bauen Sachen. Das ist gut, weil damit entstehen erste Prototypen und erste Lerneffekte.
Das mache ich, ja.
Aber wenn ich auch weiß, wo ich am Ende damit landen möchte, ist es umso besser. Und deswegen finde ich, diese strategische Sicht in Einklang zu bringen mit dem Operativen, das ist so die große Kunst am Ende. Ja. Und das, was eben auch getan werden sollte. Und Ich sehe viele Unternehmen, die das verstanden haben und jetzt eben genau damit anfangen und sich auch überlegen, wo ergeben sich neue Chancen dadurch. Also nimm mal ein Beispiel, Max. Der meiste Content, der da draußen ist, ist optimiert auf Menschen, weil wir Menschen konsumieren den Content. Klar. Wenn du dir jetzt aber sagst, in Zukunft sind die Käufer nicht nur die Menschen, sondern vielleicht die Agenten, die im Auftrag des Menschen handeln, dann hast du ja auf einmal ganz viel Lücke für Positionierung in dieser Welt, weil du sagen kannst, wie positioniere ich denn Produkte, Content, was auch immer, bestmöglich bei KI-Agenten, sodass mein Teil gekauft wird. Und das sind Entwicklungen, die sehen wir gerade, hast bestimmt auch schon so Dinge wie von SEO und SEA zu GEO und so weiter gehört, ja, aber das passiert eben auf allen Ebenen. Und ich glaube, während das ein Risiko sein kann, weil Dinge verändert werden, ist es eine große Chance, weil du dich auch positionieren kannst in dieser Entwicklung.
Ja. Absolut. Dachte ich auch sofort an SEO, also Suchmaschinenoptimierung, ja, dass man natürlich dann Websites nicht nur schön macht, sondern auch dafür sorgt, dass im Code entsprechende Keywords enthalten sind, dass das Ganze bei Google gefunden wird, wo Leute dann im Grunde eher draufklicken und dann eben auch ein Produkt erwerben oder ähnliches. Ja, und was du sagst, es ist tatsächlich eine verrückte Sache mit veränderten Geschäftsmodellen. Matt Schumer hatte da ebenfalls einen Blogpost drüber. Und Schumer hat Massenarbeitslosigkeit vorhergesagt, vor allem in dem Begriff, dass viele Leute einfach, die jetzt im White-Collar-Bereich, also WissensarbeiterInnen könnte man sagen auf Deutsch, dass die tätig sind, dass die im Grunde durch KI ersetzt werden und dass dadurch dann auch die Nachfrage sinkt, beziehungsweise halt generell der Konsum und wir eigentlich in düstere Zeiten absteigen. Wie wäre denn so deine Prediction? Kriegen wir da den Schwung hin? Schaffen wir es auch weiterhin, Geschäftsmodelle tragbar in Zeiten von KI zu machen, so dass das System mit der Mensch erwirtschafteten Mehrwert bleibt? Oder müssen wir uns da vielleicht an anderen Dingen orientieren, so Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen oder all diese Überlegungen, die es da im theoretischen Bereich immer gibt? Und wo siehst du da eigentlich die, können wir erstmal das eine beantworten und dann kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen, wo du eigentlich die Branchen siehst, die gerade extrem gefährdet sind und wo du sagst, ihr müsst euch jetzt mal wirklich ranhalten und tatsächlich mal gucken.
Ich glaube, fairerweise, gerade wenn man das historisch betrachtet, dann gab es ja große Veränderungen, ne? Also beispielsweise hin zu Knowledge Work erstmal, ne? Von industrieller Fertigung zu Knowledge Work. Und eigentlich in jeder Transition-Phase gab es genau diese Sorge, dass dann jetzt auf einmal Massenarbeitslosigkeit da ist und so weiter. Ja. Fairerweise muss man sagen, dass die eigentliche Transition-Phase auch nicht immer einfach war. Es ist dann einfach zurückzublicken und zu sagen, ja, das ging dann total schnell. Ja. Aber in dem Moment ging es dann vielleicht auch gar nicht so schnell. Ja. Ich glaube schon, dass wir, und das ist so ein bisschen dieser Punkt Transformation, jetzt in der Orientierungsphase sind, wo Veränderung passiert und wo das auch schwer sein kann, diese Veränderung voranzutreiben. Ich glaube, das Positive hinten raus ist, aber es gibt eine Menge an neuen Geschäftsmodellen, die daraus entstehen. Wir haben ein paar Mini-Punkte gerade angerissen, ne? Und diese Veränderung umzusetzen, auch das braucht ja ganz, ganz viel Arbeitsaufwand, um das überhaupt zu erreichen, hinten raus, ne? Und dann landen wir in einer Welt, wo es vielleicht ganz neue Geschäftsmodelle gibt. Also nimm so Dinge wie Social Media heute. Für viele Menschen fundamentaler Bestandteil des Lebens geworden. Ja. Vor 20 Jahren quasi nicht existent. Ja. So. Und so, genauso wird es neue Elemente geben, wenn wir über Agentenökosysteme sprechen oder ähnliches, die morgen komplett neu sind, die wir aufbauen müssen, die nicht da sind. Und deswegen glaube ich, ja, es wird eine große Veränderung geben. Ich glaube, Teil dieser Veränderung zu sein, erfordert von uns persönlich, dass wir eben lernbereit sind und die Veränderungen auch mitgehen. Ich bin aber sehr positiv darin, dass wir durch neue Geschäftsmodelle, neue Rollen wie Orchestrierung eben von verschiedenen technologischen Lösungen auch alle einen Platz finden werden. Und deswegen bin ich ein Mensch, der immer eher auf dieser positiven Seite ist. Ich glaube, solange wir die Offenheit haben, die Chancen auch zu sehen und auch einfach die Lust daran haben, sie zu ergreifen, wird das eine positive Welt hinten raus. Wohl wissend, dass eine Transformationsreise nie leicht ist. Ja. Und ich finde, man darf das auch nicht leicht reden oder auch Sorgen oder so einfach wegwischen. Aber ich glaube, Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo du gesagt hast, was können Unternehmen tun? Unternehmen können auch ihren Mitarbeitenden die Chance geben, zu lernen, KI zu nutzen, in den Alltag zu bringen, darüber Ideen zu entwickeln, wie das Geschäftsmodell weiterentwickelt werden kann. Mhm. Und jetzt kommen wir zurück auf dein Experimentieren vom Anfang. Wenn man auch die Möglichkeit gibt zu experimentieren, dann finde ich vielleicht direkt die nächsten 3, 4, 5 Produkte, die es so noch nicht gab, die ich aber ans Geschäftsmodell mit rannehmen muss. Und das ist für mich der Teil, der wichtig ist. Jo. Ansonsten gibt es eine Menge an Szenarien für die Zukunft. Es gibt auch sehr, sehr viele interessante Studien dahin. Ich glaube, was wichtig ist, ist eine Offenheit zu behalten und zu lernen und damit Teil der Veränderungsreise zu sein. Und dann gibt es eben auch den Platz morgen.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, lieber Benedikt. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Hast du noch irgendwas für den Bot, was du mitteilen möchtest? Du weißt ja, ich baue aus jeder Folge einen eigenen Chatbot, dass Leute dann nochmal nachlesen können. Auch wenn ihr jetzt nochmal gucken wollt, was SEO und SEA oder GEO sind, ja, dann könnt ihr das natürlich auch im Bot fragen. Der wird euch das perfekt beantworten. Benedikt, hast du irgendwie noch was, was du loswerden möchtest?
Vielleicht einfach ein persönlicher Appell. Also ich kann nur ermutigen, bei allem, was so an Risiken da draußen ist, zu lernen und zu testen und auch Unternehmen, dass die Möglichkeit den Mitarbeitenden gegeben wird, genau das zu machen. Was gleichzeitig wichtig ist, ist eben diese Umsicht, ne? Also, dass ich weiß, in welchem Tool kann ich was eingeben, was passiert auch mit meinen Informationen, die da drin sind, sodass ich auf eine sichere Art und Weise lerne. Und dann macht KI aber total viel Spaß. Und das ist eben ein Element, wo ich finde, das darf nicht verloren gehen, ne? Also, als ich zum Beispiel das erste Mal meinen KI-Song generiert habe, war ich begeistert hinten raus. Und es war einfach ein großer Aha-Effekt, den ich immer wieder habe. Oder wenn du das erste Mal dein Agententeam hast, was Hand in Hand mit dir arbeitet, das kann auch Spaß machen. Ja. Deswegen kann ich nur mitgeben, auch mit Freude zu testen, aber halt immer auch in Anführungsstrichen sicher, um zu wissen, was sind jetzt die Dinge, die da mit meinen Daten oder ähnlichem passieren.
Richtig, in der sicheren Umgebung. Vielen lieben Dank, Benedikt.
Danke dir, Max.
Ja, Benedikt Höck von KPMG, liebe Leute. Ihr könnt, wenn ihr Fragen an die Folge habt, natürlich auch den Chatbot in den Shownotes bemühen. Die Kollegin KI, die sagenumwoben, ne? Die jetzt übrigens auch noch mal was erklären kann. Und zwar gibt es ein neues Format. Ich darf ab sofort zweimal die Woche zu euch sprechen. Und vielleicht kann die Kollegin uns einmal erklären, was es mit diesem neuen Format auf sich hat. Bitte.
Na klar, das neue Format ist die Kollegin KI Snackbox. Jeden Freitag gibt es in knackigen 5 bis 10 Minuten ein Update zu den KI-News in der Arbeitswelt. Und das mit Fokus auf Europa. Denn europäische KI verdient mehr Rampenlicht. Während in vielen Medien oft nur über US-Technologie gesprochen wird, holen wir die europäischen Entwicklungen ins Spotlight. Also, jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich mit der gewissen Kollegin KI-Note.
Ich hätte es nicht besser erklären können. Also ihr habt es gehört, ab sofort zweimal die Woche, jeden Freitag auch von mir einmal 5 bis 10 Minuten, also kleine Snacks zum Wochenende, deshalb Snackbox, haha, damit ihr entsprechende Talking Points habt, wenn es um KI in der Arbeitswelt geht und vor allem natürlich den Fokus auf Europa, weil ich mir einfach denke, ich habe da Bock drauf. Leute, wir reden echt immer nur über US-Tools, lasst uns mal bitte darüber sprechen, was hier eigentlich auf dem Kontinent los ist, denn da passiert eine ganze Menge, ohne spoilern zu wollen, schaltet gerne am Freitag ein zur Snackbox. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sprechen uns jetzt dann zweimal die Woche. Ich freue mich ganz doll. Bis dahin. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.